Ich mache das ja eigentlich von der Predigt immer so, dass ich dann Gott frage, so, was für einen Vers hast du oder welche Richtung soll das gehen? Und ich hatte so eine bestimmte Vorstellung. Ich dachte, wir machen jetzt weiter da so Richtung Thema Heiliger Geist nach Pfingsten. Ne? Da dachte ich, super Thema. Und dann kriegte ich einen Bibelvers, einfach nur ein Kapitel und ein Buch angegeben von Jesus. Und ich guckte rein und dachte so, alter Hut, haben wir doch alle schon 1000 Mal gehört. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendjemand hinterm Ofen hervorlocken kann. Bist du sicher, Gott? Und ich hatte das Gefühl so, ich guck noch mal weiter, aber ich kam immer wieder auf diesen Bibelvers oder diese Bibelstelle zurück. Und Gott hat mich da immer wieder zurückgeführt und gesagt, das ist kein alter Hut, auch wenn ihr es vielleicht schon 1000 Mal gehört habt. Predigttext steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Und ihr kennt es alle, aber ich bitte euch, dass ihr versucht, diese Geschichte zu hören, als hörtet ihr sie das erste Mal. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es ist ungefähr so, ich sag mal, wie Psalm 23, ja? Der Herr ist meine Hirte. Jeder kennt das. Er kennt die Geschichte auswendig. Und trotzdem glaube ich, dass Gott genau solche Geschichten, die wir alle schon 100.000 Mal gelesen haben, auch gebrauchen kann, um uns neu zu berühren. Mir geht es hier ganz besonders darum, dass wir ihn als Vater in dieser Geschichte ganz, ganz stark entdecken können. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagt ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit. Wenn man sich den einen Sohn mal anguckt, von dem der Großteil der Geschichte handelt, dann ist das doch ein freches Aas. Weißt du, Papa, ich habe keinen Bock mehr zu warten, bis du endlich stirbst und ich die Hälfte vom Erbe krieg. Ich will die Kohle jetzt. Rück raus. Das ist ja, das steht hier so nett. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, aber im Grunde ist es ein Skandal. Ich meine, wer von uns hätte den Mut gehabt oder hätte ihn zu seinen Eltern zu gehen und sagen, komm, ich weiß, ich krieg von dir irgendwie Geld, wenn du stirbst, gib mir doch schon mal her. Ich will das jetzt. Ich will nicht warten, bis du tot bist. Ja, also ich sag mal, das wäre Anlass für einen handfesten Familienzoff. Mindestens. Was macht der Vater? Er teilte Hab und Gut unter sie. Das heißt, er zahlt ihn aus. Der kriegt sein Erbteil, obwohl das so dreist war. Fragt man sich, was muss emotional in dem Vater vorgegangen sein, als er diese Frage gehört hat? Oder mehr diese Forderung, gib her, Alter, gib die Kohle. Ich will nicht warten, bis du stirbst. Gib mir jetzt mein Erbteil. Und er macht es trotzdem. Und der jüngere Sohn, ja, der muss wohl frustriert gewesen sein. Das Leben auf dem Hof hat ihn angeödet. Das war wohl alles für ihn nicht mehr herausfordernd. Das war für ihn alles der ewige, wie sagt man so schön, das ewige Hamsterrad. Er will raus aus dem Leben, er will aus diesem alten Leben, er will raus was erleben. Er will die Welt sehen. Nicht lange danach, nachdem sie das Erbteil aufgeteilt haben, sammelte er, der jüngere Sohn, alles zusammen und zog in ein fremdes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Prassen ist so ein altes Wort, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Bei dem saßen die Scheine locker. Da gab's jeden Abend Party. Da gab's jede Menge Freunde. Nicht Freunde von ihm, sondern Freunde seines Geldes. Da gab es jede Menge Leute um ihn rum, die ihn toll fanden, weil er ordentlich verteilt hat. Da gab es jede Menge Frauen, die auf den Partys waren und die sich an ihn rangeschmissen haben, weil sie das Geld wollten. Der hat gelebt wie, ja, was weiß ich, wie so ein Milliardär. Mir fällt jetzt keiner von diesen modernen Milliardären ein, die genau so einen Lebensstil führen und auch nicht immer nur raushauen und Geld raushauen und verprassen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Aber genauso hat er gehandelt. Er hat nicht an die Zukunft gedacht, er hat einfach nur rausgehauen. Das mag sein, dass das eine Weile gut ging, denn ich kann mir vorstellen, dass dieser Vater wirklich reich war. Und ich, vielleicht ging das 1, 2, 3 Jahre gut, vielleicht 4 Jahre gut. Und der Sohn hatte sich keine Gedanken gemacht. Geld ist ja reichlich da. Was soll's? Doch irgendwann macht er die Kiste auf, die Truhe mit dem Geld und stellt fest, oh, nur noch 2 Cent drin. Wo ist das ganze Geld? Und zu allem Überfluss kam in dem Moment, wo sein Geld alle ist, ja, nicht vorher, wo er noch Geld hatte, sondern genau da, wo er auch nichts mehr hatte, eine Hungersnot. Könnte man denken, was für ein Zufall. Vielleicht war da mehr hinter als nur Zufall. Es kommt eine Hungersnot und er muss jetzt überlegen, was er macht. Denn er fing an zu darben. Das heißt, ihm ging schlecht. Kein Geld, 2 Cent reichen nicht, um Brot zu kaufen, um überhaupt irgendwas zum Leben zu haben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Dann muss man sich vorstellen, diese Formulierung, er hängte sich an ihn. Ja, das ist so ein bisschen, als wenn er ihn an der Kleidung zieht und sagt, gib mir einen Job, bitte. Bitte, irgendwas. Und der Bürger dieses Landes war offensichtlich nicht völlig herzlos. Er hat gesagt, ja, du kannst bei mir die Säue hüten. Muss man sich mal klar machen, ey. Junger Mann war Jude. Was heißt das für einen Juden, Schweine zu hüten? Schweine gelten als unreine Tiere. Das ist so nach dem Motto, und der Fall, den er tat, war tief. Ja, tiefer kann man fast gar nicht mehr sinken. Von oben hin, wo er der Partylöwe dieses Landes war, all seine Freunde waren weg, weil all sein Geld weg war. Jetzt ist er angewiesen, dass irgendjemand ihn aushält. Und jetzt ist er bei den Schweinen gelandet. Tiefer kann man nicht mehr fallen. Und obendrein kriegt er offensichtlich nicht wirklich was zu essen. Natürlich, irgendwas kriegt er zu essen, sonst wird er nicht leben können. Aber der Hunger muss so groß gewesen sein, dass er Schweinefutter begehrt hat. Aber selbst da kam er nicht ran. Selbst das Schweinefutter wurde ihm verwehrt. Und in dem Moment, wo er an diesem Punkt angekommen ist, ging er in sich. Und das ist das, was wir vielleicht in unserem Leben auch erleben. Wir müssen manchmal erst ganz unten ankommen, damit wir aufhören zu denken, irgendwie geht's doch noch schon weiter. Damit wir aufhören zu denken, wir schaffen's noch irgendwie raus. Damit wir merken, hier ist ein Stopp, hier geht nichts mehr. Hier ist vorbei. Und da ist dieser junge Mann angelangt. Und er realisiert, Mensch, bei meinem Vater zu Hause, die Tagelöhner, ja? Das heißt, die, die jeden Tag neu sich einstellen lassen. Für Arbeit. Die haben so viel Brot, dass die mehr als genug zu essen haben. Die haben Brot in Fülle. Und ich verrecke hier fast. Da realisiert er erstmals, was er aufgegeben hat. Ein sicheres Zuhause, Überfluss, Versorgung, Heimat. Und wozu das geführt hat, sieht er ja jeden Tag bei den grunzenden Viechern rund um ihn herum. Und endlich macht es bei ihm Klick. Er sagt, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt, er realisiert, was er da gemacht hat. Nicht nur, dass er das Geld verprasst hat, sondern dass er überhaupt so dreist war, dieses Geld von seinem Vater zu fordern, seinen Erbteil einzufordern. Er merkt, das war Sünde. Und er muss umkehren. Und das ist konsequent. Er macht das. Er sagt, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Klingt nach einem Plan. Und rein von der menschlichen Gerechtigkeit finde ich das sehr realistisch. Seine Einschätzung. Das war Mist. Ich kann nicht erwarten, dass mein Vater mich jemals wieder zurücknimmt, so wie ich mich gegen ihn vergangen habe. Aber vielleicht stellt er mich wenigstens wieder ein. Als einer der Geringsten. Menschlich gesehen ist das gerecht und eine vernünftige Art Buße zu tun. Hat sich da also einen guten Plan zurechtgelegt. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Dieser abgewrackte Kerl, dessen ganze feierliche, tollen Kleider wahrscheinlich nur noch Fetzen sind, dreckig, zerrissen, geflickt, vermutlich nach Schweinen stinkend, glaube nicht, dass der großartig die Möglichkeit hatte, sich da irgendwo zu waschen, zu duschen, zu baden. Der kam völlig abgewrackt. Und am Horizont sieht der Vater so eine abgewrackte Gestalt. Und stellt euch mal vor, so einen würdigen jüdischen Patriarchen. So richtig, so einen langen Bart und so. Jemand, vor dem man Respekt hat, wenn man ihn schon sieht. So ein Mensch mit Charisma und Ausstrahlung. Ja, genau so jemand. Genau so jemand. Und was macht der Kerl? Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Stell dich mal vor, der hatte wahrscheinlich ein ähnliches Gewand an wie dieser Mensch. Der muss seine Kleidung hochgerafft haben, um laufen zu können. Das war völlig unwürdig eines jüdischen Patriarchen, was er da gemacht hat. Er ist ihm entgegengelaufen. Und das ist ein Bild, wie unser Vater uns gegenüber ist. Gott, wenn wir uns von Gott entfernen, wir kennen das alle und wir tun es regelmäßig, ja, er sieht uns schon, wenn wir noch weit entfernt sind. Das heißt, er wartet auf uns. So wie dieser Vater auf seinen Sohn gewartet hat, sonst hätte er ihn gar nicht gesehen von der Entfernung. Der ist nicht in seinem Tagwerk so nachgegangen nach der Mutter, ja, mein Sohn ist weg, das ist so. Sondern ich kann mir vorstellen, dass er Zeiten hatte, wo er regelmäßig vor seinem Haus saß und gewartet hat. Weil er sich nach seinem Sohn sehnte. Und er wollte sehen, wenn er kommt, weil er ihn herbeigesehnt hat. Und so ist Gott zu uns. Gott sehnt uns herbei. Er sehnt uns herbei, dass wir zu ihm kommen. Und sobald er uns sieht, läuft er uns entgegen, fällt uns um den Hals und küsst uns. Ich meine, er hätte ja auch ganz anders handeln können. Oh, da kommt mein Sohn zurück. Dann warten wir mal ab, was er sagt. Bleib sitzen. Lass ihn mal kommen. Hat der Scheiße genug gebaut. Jetzt warten wir mal ab, was kommt. Aber genauso handelt er nicht. Genauso handelt Gott nicht. Und ich finde das so faszinierend. So, wir machen uns häufig eine Vorstellung davon, wenn wir nicht tiefer drüber nachdenken, dass Gott, der große, allmächtige Schöpfer dieser Welt, ist aber vielleicht auch so ein kleines bisschen distanziert, weil er ist ja Majestät. Er ist ja König. Er sitzt auf seinem Thron, ja. Dieser König springt von seinem Thron auf und läuft uns entgegen. Den interessiert es kein bisschen, dass der Sohn nach Schwein stinkt. Obwohl er das mit Sicherheit wahrgenommen hat, denn ich glaube nicht, dass der einen schlechten Geruchssinn oder eine verstopfte Nase hat. Ja? Der fällt ihm um den Hals und anstatt zu sagen, boah, geh dich erst mal waschen, küsst er ihn. So sollte das sein. Und das ist es, was wir immer wieder neu hören können, dass unser Vater im Himmel genau so ist. Dass der sich nicht um menschliche Konventionen schert, dass der nicht sagt, lass den erstmal kommen und hören, was er für eine Ausrede bringt. Er wartet nichts ab, bevor der Sohn überhaupt den Mund aufmachen kann. Küsst er ihn schon und fällt ihn um den Hals. Dann kommt der Sohn erst dazu, was zu sagen. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lass uns essen und fröhlich sein. Das heißt, der Vater geht mit keinem Wort auf das ein, was der Sohn sagt, das Schuldbekenntnis des Sohnes. Das hört er. Aber er sagt nicht, ja, du hast recht. Dann sei mal erstmal Tagelöhner und arbeite deine Schuld mal ein paar Jahre ab und vielleicht nehme ich dich dann doch mal wieder rein. Du kannst dich ja hocharbeiten. Stellt euch vor, Gott wäre so, das wäre doch entsetzlich. Gott ist zum Glück nicht so. In dem Moment, wo wir umkehren, so wie der Sohn, sind wir wieder voll eingesetzt in unsere Gotteskindschaft. Er sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Dieser Ring hat eine Bewandtnis, das ist nicht irgendein Ring. Das ist womöglich so ein Siegelring, womit man früher unter anderem Geschäfte beglaubigt hat. Das heißt, er wird voll wieder eingesetzt in seine Eigenschaft als Sohn des Vaters. Er ist sofort wieder da. Es muss keine lange Bußzeit geben, so nach dem Motto, streng dich jetzt erstmal an, zeig erstmal, dass du es ernst meinst, leiste erstmal was, sondern er zieht ihn sofort an sein Herz und sagt, du bist sofort wieder drin. Und er schmeißt für den Sohn eine große Feier. Mit der folgenden Begründung. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Unser Vater im Himmel hat eine solche Sehnsucht nach uns, dass er es gar nicht erwarten kann, dass wir zu ihm kommen. Und das gilt nicht nur, wenn wir gesündigt haben und umkehren. Er hat eine Sehnsucht danach, dass wir zu ihm kommen, jederzeit und immer. Und jederzeit und immer wird er uns genauso herzlich willkommen heißen in seiner Gegenwart, wie er den Sohn zu sich zieht, an sein Herz. Weil Gott einfach so ist, wie er ist. Der kann gar nicht anders. Er will auch gar nicht anders. Und wenn wir fünfmal am Tag kommen und sagen, Vater, ich brauche dich, ich möchte in deine Gegenwart, dann wird er nicht sagen, du schon wieder, du warst doch schon viermal hier heute. Oder schon sechsmal oder siebenmal. Sondern er wird uns jedes Mal wieder gerne willkommen heißen, so wie wir als irdische Väter und Mütter das auch tun sollen. Aber die Vaterschaft, die Liebe Gottes ist es, die so grenzenlos ist, dass wir 100.000 Mal am Tag kommen können, wenn der Tag denn so viele Stunden hätte. Und Gott würde sich jedes Mal genauso sehr freuen, weil er die Gemeinschaft mit uns liebt. Und das ist das Schöne an diesem Gleichnis, dass Jesus uns einen Vater vor Augen malt, wie es wir als Vater nicht toller sein könnte. Da kommt selbst der beste irdische Vater kommt dort nicht einmal im Ansatz ran. Und nun schmeißen sie diese Party und der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wenn man das vergleicht und das mal so ein bisschen runterbricht, dieses Gleichnis, wer ist der jüngere Sohn, wer könnte der ältere Sohn sein, dann könnte man so ein Beispiel sagen, der jüngere Sohn, das ist jemand, der sich bekehrt hat im Laufe seines Lebens, aber nicht immer Christ war. Der ältere Sohn könnte jemand sein, der schon immer sein Leben lang, solange er denken kann, irgendwie zur Gemeinde gehört, Christ ist. Und der macht jetzt einen auf wütend. Und Warum? Weil er das ungerecht fühlt. Da ging sein Vater raus und bat ihn. Und er antwortete ihn und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Hört mal genau hin, was er sagt. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Auf mich macht das den Eindruck, als wenn dieser, der Ältere von den Söhnen, genauso wenig seinen Vater verstanden hat wie der Jüngere. Diene ich dir? Klingt so wie, ich bin ja eigentlich auch nichts anderes als ein Knecht. Vielleicht einer der höheren Knechte, aber ich diene immer noch. Und ich habe auch noch nie ein Gebot übertreten. Also es klingt so, also wenn ich aus diesen zwei Sätzen schließen soll, wie das Leben des älteren Sohnes ist, dann klingt das wenig entspannt. Dann klingt das sehr verkrampft und sehr angestrengt. Ich diene und ich habe auch noch nie ein Gebot übertreten. Dafür muss ich ganz genau aufpassen, damit mir das ja nicht passiert. Ja? Und du bist im Übrigen ziemlich geizig, weil ich habe so viel gedient und noch nie ein Gebot übertreten und du hast mir noch nie auch nur irgendeinen Bock gegeben, um mit meinen Freunden fröhlich zu sein. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Boah, was ist der neidisch. Was ist da der neidisch? Und auch er hat den Vater nicht verstanden. Und das sieht man an dem nächsten Satz. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Was für mich heißt, wie, er hätte ja nun mal fragen müssen. Kann ich mit meinen Freunden feiern? Kann ich einen der Böcke nehmen und ihn schlachten dafür? Der Vater hätte garantiert nicht gesagt, dien mal noch ein bisschen. Der hätte gesagt, ja, natürlich darfst du das. Aber das hatte der ältere Sohn auch nicht verstanden. Und was sehen wir für einen Vater? Einen freigebigen Vater. Einen liebevollen Vater. Ein Vater, der reich und unermesslich reich ist und trotzdem gerne dafür von teilt und nicht das für sich behält. Und das ist ein Satz, den wir für uns nehmen können. Mein Sohn, meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Die ganze Fülle Gottes gehört wem? Gott. Gehört wem noch? Ja, mir. Dir. Uns. Wenn wir irgendwo merken, dass ein Mangel ist bei uns. Und der ältere Sohn empfindet das als einen großen Mangel, dass er nie mit seinen Freunden hat feiern können zum Beispiel. Wenn wir für uns irgendwo einen Mangel entdecken, sagen, ich merke, da fehlt was, da komme ich nicht voran, da fehlt mir was, um was zu erreichen, können wir fragen. Sagen, Gott, kannst du mir da helfen? Du hast doch so viel mehr an Fülle. Papa, ich brauche da was. Dann wird er uns das geben. Das ist, ich meine, das sagt einem doch schon die Logik. Wenn Jesus bringt es in einem anderen Gleichnis. Wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr wird der Vater im Himmel uns Gutes geben. Ja? Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, Mensch, ich habe Hunger, dann sage ich ihm auch, du kannst hier in den Kühlschrank, nimm dir alles, was du brauchst. Oder ich setze mich sogar hin und schmiere mir eine Scheibe Brot oder sowas. Da werde ich doch nicht sagen, ja und, dann hunger doch noch eine Runde, ist mir doch egal. Das sage ich höchstens mal im Spaß. Weil mein Sohn weiß, von wem es kommt. Der macht ja selber so eine Scherze. Aber ich würde sowas niemals ernsthaft machen. Und so, Gott ist so viel mehr liebevoll, als ich es jemals sein kann. Und das ist etwas, was wir uns vor Augen führen sollten. Wir haben einen Vater, der uns so sehr liebt, dass er über all unsere Vergehen nicht hinwegsieht, aber sie vergibt. Wir haben einen Vater, der sich so sehr nach uns sehnt, dass er schon aus der Ferne sieht, wenn wir kommen. Und dann nicht wartet, bis wir da sind, sondern uns entgegenläuft. Wir haben einen Vater, der, wenn wir Mist bauen und zu ihm umkehren, uns bemitleidet und uns um den Hals fällt und küsst und sagt, schön, dass du da bist. Obwohl er genau weiß, dass wir Mist gebaut haben und wo wir Mist gebaut haben. Gott ist eben nicht dieser Himmelspolizist aus diesem unsäglichen christlichen Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das sollte man ganz schnell vergessen. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oh, da kriegt man Angst. Ja, so ist Gott eben nicht. Er weiß genau, was für Mist wir gebaut haben. Natürlich weiß der Vater in diesem Gleichnis das. Denn er weiß, dass sein Sohn das Erbe genommen hat und so wie er zurückkommt, kann er ja wohl nichts mehr von über sein. Ja? Je näher er kommt, desto mehr sieht er, wie abgeranzt er aussieht. Bis er ihn um den Hals fällt und Schwein riecht. Und es ist ihm egal. Er hat seinen Sohn wieder. Und das ist das allein, was zählt. Und das ist das, was für Gott allein zählt. Dass er uns in seine Arme schließen kann. Solch eine Liebe hat Gott zu jedem Einzelnen von uns. Dass das für ihn zählt, dass er uns in seine Arme schließen kann. Wir haben einen Vater, der bereitwillig aus seiner Fülle alles teilt, was wir brauchen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen das vielleicht. Das war der Grund für diese Predigt. Dass wir uns klar machen, was für einen Papa im Himmel wir haben. Der unendlich liebevoll, unendlich barmherzig und unendlich reich ist. Aber nicht wie Dagobert Duck unendlich geizig, sondern unendlich freigebig. Er hat so viel, dass er alles, was wir brauchen, raushaut und sagt, hier, nimm, brauchst du noch mehr, nimm's dir, das gehört dir. So ist unser Vater.